Die Saison läuft noch. Aber in 3, spätestens 4 Monaten stehen viele von euch schon wieder mit einer neuen Truppe auf dem Fußballplatz. Und ganz ehrlich, ob das wirklich eine Mannschaft wird, entscheidet sich oft nicht erst am ersten Spieltag, sondern bereits in den ersten Trainings. Also in den kleinen Momenten, wer zu wem gehört und wer wie miteinander umgeht. Genau darüber sprechen wir heute. Und zwar mit Umut Akkusch, Professor für Jugend und Jugendarbeit am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Fulda und natürlich ausgestattet mit langjähriger Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und jetzt viel Spaß!
Der Fußballtraining Podcast. Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen.
Lieber Umut, herzlich willkommen zur mittlerweile 40. Episode unseres Podcasts, das Kabinengespräch. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Freue mich.
Umut, du hast ja beruflich quasi einen Logenplatz auf alles, was in Gruppen passiert. Und das ganz besonders bei Kindern und Jugendlichen. Erklär uns doch mal, woran merkst du ganz früh, aus der Gruppe, die ich jetzt vor mir habe, da kann tatsächlich auch eine Mannschaft werden?
Es ist schwierig, das auf Anhieb zu merken, bevor die Kinder nicht in Aktion sind. Also eigentlich muss man die Kinder irgendwie in Aktion bringen, um die Dynamiken zu beobachten. Also welche Rollen kristallisieren sich raus, wer übernimmt welche Rolle, gibt es schon Teamplayer, gibt es Personen oder Kinder, die abseits stehen, vielleicht gar nicht in das Gruppengefüge passen. Und entsprechend kann man halt ansetzen und gucken, ob man dagegen steuern kann und die abseits sind, mit einbeziehen kann, die weit vorpreschen, die mal ein bisschen bremsen kann und auch in dieses Teamparadigma einbringen kann. Ja. Dann erst kann man Tendenzen erkennen, ob alle diesen Team-Spirit sich aneignen werden.
Da sprechen wir gleich natürlich dann auch im Detail rüber. Vorher fiel mir gerade ein, nochmal so eine Anekdote, ich spiele selber noch ein bisschen bei den Altherren bei uns im Dorffußball. Da gibt es natürlich auch eine erste Herrenmannschaft, deren Kabine ist so ein bisschen zugekleistert mit Sprüchen, mit Motivationssprüchen an der Kabinenwand. Einer davon ist, ein Team ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Welchen Einfluss hat Zugehörigkeit auf Leistungsfähigkeit, aber deiner Meinung nach auch auf Spaß, auf die Lernkurve und auf das grundsätzliche Dranbleiben beim Sporttreiben?
Ich denke, dass das A und O ist ein sehr großer Faktor. Wenn ich mich einer Gruppe zugehörig fühle, habe ich auch eine ganz andere Motivation, da mitzuwirken, mich einzubringen oder auch mich damit zu identifizieren. Unter anderem auch Loyalität gegenüber der Gruppe zu empfinden. Ja, stehe ich abseits, bin ich nicht irgendwie Teil dessen oder fühle ich mich nicht als Teil dessen, werde ich auch mein Potenzial nicht ausschöpfen können, weil ich ja nicht zum Zuge komme. Wirklich, dass ich ein super Teamplayer bin und das Team tatsächlich voranbringen kann mit meinen Fähigkeiten, das kann ich aber nur dann, wenn ich sie auch entsprechend präsentieren kann. Und dafür ist es ganz bedeutend, dass das Team mich auch als ein Teil von ihnen sieht. Also nicht nur das Gefühl von mir, ein Teil sein zu wollen, sondern auch die Möglichkeit zu haben, ein Teil zu sein, um halt noch einmal meine Potenzial zu entfalten und meine Rolle im Team zu finden.
Wie stellst du denn jetzt Zugehörigkeit aktiv her, statt darauf zu hoffen? Was sind, sag ich mal, so deine Prioritäten in den ersten beiden Wochen? Du kriegst jetzt eine neue Mannschaft hingestellt, lass es eine F-Jugend sein, eine E-Jugend. Du kennst die Kinder in der Regel vielleicht nicht, hast keine Vorerfahrung mit denen. Was sind so deine Maßnahmen in den ersten 2 Wochen? Das mögen 4 Trainings sein, 5 Trainings sein, um versuchen, aus diesen Individuen eine Mannschaft zu machen.
Also zuallererst ist es ganz bedeutend, bestimmte Barrieren zu durchbrechen. Ja, das heißt, nicht alle werden sich natürlich am Anfang öffnen und nicht alle werden etwas präsentieren. Wichtig ist ihnen erstmal ein vertrautes Umfeld zu schaffen, ja, wo sie wissen, okay, das ist ein Rahmen, hier kann ich mich bewegen, hier kann ich auch was zeigen oder nicht zeigen. Und trotzdem kann ich dabei sein. Das wäre auf jeden Fall wichtig, dass das erstmal geschaffen wird. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir darauf aufbauend natürlich noch einen Schritt weitergehen können, indem wir erstmal ihnen verdeutlichen, wie wichtig es ist, zusammenzuwirken. Also das Thema Kooperation oder Kooperationsübungen auch aktiv einzuführen, zu sagen, okay, ihr müsst jetzt am gleichen Strang ziehen. Ne? Weil ihr seid ein Team und ihr müsst ein Ziel erreichen. ja, gar nicht die, gar nicht in so eine Battle-Situation zu kommen, ja, wo es um so eine Art Wettbewerb geht, wer ist schneller, wer ist besser, sondern wie kann ich mich aktiv einbringen, um ein Hindernis zu überwinden oder eine Herausforderung gemeinsam zu meistern. Ja. Sprich, im Prinzip ist es bedeutend, sie an dieses Teamparadigma heranzuführen. Das kann man halt auf unterschiedlichen Ebenen machen, indem man zum Beispiel sie ins Gespräch bringt, vielleicht Gemeinsamkeiten entdeckt. Mhm. Auch das schafft natürlich Nähe und Vertrauen zueinander. Wenn sie wissen, boah, ich bin nicht der Einzige mit entsprechenden Interessen oder vielleicht auch entsprechenden Herausforderungen im Leben, sondern da gibt es viel mehr Leute oder viel mehr Kinder oder Jugendliche, die ähnliche Sorgen haben vielleicht wie ich, verstärkt das auch nochmal, dieses Zugehörigkeitsgefühl. Ja, das heißt, der sportliche Aspekt, der kann auch hinten angestellt werden erstmal, weil es ja vorher erstmal darum geht, diesen sozialen Aspekt, ne, diesen Gruppenaspekt zu stärken. Und diese Gruppendynamiken, die entwickeln sich teilweise auch autonom von mir oder von dir als Trainer, ja. Weil natürlich alle sich irgendwo finden müssen. Ja, da gibt es auch Konflikte und wichtig ist auch, wie gehen sie mit Konflikten um? Die werden ja auch später existieren. Es ist ja nicht nur am Anfang so, sondern wenn du eine Ansammlung von Menschen hast, dann sind Konflikte im Prinzip vorprogrammiert und diese Konfliktfähigkeit, ja, zu fördern oder zu vermitteln, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, der häufig unterschätzt wird. Ja, wenn mal was falsch läuft, klar wird es dann auch mal jemanden geben, der dann entsprechend Verantwortung abgibt und sagt, ja, nicht ich, sondern du bist schuld dran, dass wir jetzt gescheitert sind. Mhm. Wie gehe ich damit um? Oder wie gehen die jungen Menschen damit um vor allem? Und wenn sie keine Konfliktkompetenz, sage ich mal, haben, dann werden diese Konflikte schnell zu unlösbareren Streitigkeiten vielleicht, die man natürlich verhindern kann, wenn man im Vorfeld eben auch nochmal zeigt, wie wichtig es ist, die Aussprache zu gehen und vielleicht Perspektivenwechsel, ja, zu ermöglichen. Genau.
Ich sag mal so, eine Sache, die sich sicherlich bei den Trainern so institutionalisiert hat, auch traditionell schon verfolgt wird, sind auch Rituale im Kinderfußball. Also als Beispiel der Schlachtruf vorm Spiel, die das in der Gruppe zusammenkommen, einen Kreis bilden, was rufen, sowas in der Richtung. Wie stehst du dazu und wie wichtig sind Rituale für Kinder?
Für Kinder in ihrer Entwicklung auf jeden Fall sehr wichtig. Das kann man auch an unterschiedlichen Stellen auch sehen, beziehungsweise es gibt auch viele pädagogische auch Abhandlungen darüber, wie wichtig Rituale in den ersten Lebensjahren sind. Es schafft ja auch Orientierung, es schafft Sicherheit, es schafft Struktur. Das heißt, sie wissen, okay, das ist jetzt so das Ding. Ja, jetzt geht's los. Ja, die Ruhe vor dem Sturm. Und dann kommt genau dieser Schlachtruf, der dann sagt, boah, Jungs, kommt, jetzt zeigen wir denen mal, ja, wo der Hammer hängt. Und das ist natürlich motivierend. Das sagt auch viel aus in dem Moment. Ja, und dann, das stärkt nochmal dieses Teamgefühl. Es gibt ja auch im Erwachsenensport zahlreiche historische Momente, ja, wo genau solche Rituale dazu beigetragen haben, dass die Mannschaft sich nochmal aufgerappelt hat und dann nochmal so richtig ins Feld gegangen ist. Ne? Mhm. Das kennen wir auch aus dem Erwachsenensport. Aber für Kinder ist es nochmal noch wichtiger, weil sie das auch natürlich auch im Zusammenhang mit ihren Entwicklungsprozessen privat auch in Einklang bringen können. Ja? Mhm. Und deswegen sagt man ja, es ist gut, wenn Kinder etwas haben, wo sie wissen, das ist eine Kontinuität. Ja? Mhm. Und es kommt immer wieder vor. Und das kann im Prozess selbst sein, in der Situation selbst sein oder auch allgemein. Ja, dass man weiß, okay, ich habe zweimal die Woche Training, ja, und ich weiß, vor dem Spiel gibt es nochmal jetzt so, ne, ja. Teamgeist, Teamspirit. Von daher denke ich schon, dass das ein ganz bedeutender Aspekt ist.
Fallen dir denn noch weitere Rituale ein? Das ist ja jetzt ein relativ bekanntes, sage ich mal. Das nutzen wahrscheinlich 80-90% der Trainer. Gibt es noch andere kleine Nischenrituale, die du empfehlen könntest?
Ja, es ist ja immer spannend, wenn man mit Kindern arbeitet, dann kann man entdecken, dass sie selbst auch schon für sich Rituale entwickeln, was sie dann vorher machen. Die einen brauchen dann Ruhe, gehen erstmal in die Kabine wieder zurück und kommen erstmal runter, machen die Augen zu. Andere meditieren vielleicht sogar dabei. Die anderen sind richtig hibbelig und laufen dreimal um den Block. Also man kann sich das auch zu Nutzen machen. Also man kann auch gucken, was machen die jungen Menschen eigentlich? Also wie gehen sie mit dieser Nervosität vor dem Spiel eigentlich um? Und wie kann man das vielleicht zu einer Art Ritual machen? Zu sagen, Leute, wisst ihr was, das ist doch eine coole Idee. Ja. Lass uns doch mal ja, machen vor dem Spiel. Ne? Vor allem, dann gehen wir halt alle in die Kabine und kommen erstmal zur Ruhe, atmen tief ein, machen die Augen zu. So eine Fantasiereise von mir aus, wie auch immer. Ja. Also man kann in der Pädagogik auch das zig Methoden da auch, ne?
Ja.
Wo man sich inspirieren lassen kann.
Das sind ja alles, sag ich mal, positive Prozesse, über die wir gerade sprechen. Jetzt gibt es ja auch vielleicht die Momente, wo es kippen könnte im Mannschaftskontext, ne? Wo du merkst, oh Gott, da bröselt jetzt was, vielleicht auch ohne den ganz großen Krach, der so entsteht. Ne? Was ist denn dann, wenn du so Signale wahrnimmst, was ist so dein erster Trainer-Move dagegen? Wie, wenn du sowas erkennst, wie handelst du?
Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, Konfliktfähigkeit ist unglaublich bedeutend, aber das muss auch begleitet werden. Das heißt, die Kompetenz des Trainers, diese Konflikte auch austragen zu lassen. Beispielsweise kann der Trainer in die Rolle eines Mediators reingehen, ja, also eines Streitschlichters ganz aktiv. Ne? Sich die Leute dann vorknöpfen und dann im Prinzip die Perspektiven auch offen legen lassen. Ja? Meistens ist es ja so, dass in Streitsituationen es Individuen gibt, die etwas dominanter sind und die andere Person halt nicht zu Wort kommt, ihre Perspektive nicht darstellen kann. Und wichtig ist natürlich hier, dass das Gefühl nicht aufkommt, okay, ich habe weniger zu sagen oder meine Perspektive ist nicht relevant oder nicht wichtig, sondern dass egal in welcher Situation, auch in brenzligen Situationen, dass alle wissen, okay, ich habe die Chance, mich mitzuteilen. Und dafür können Trainer sorgen. Also sie sind ja auch, sie können diese Prozesse mit moderieren, ne? Und auch die, noch einmal die Möglichkeit geben, die Basis schaffen, damit auch in ganz brenzligen, schwierigen Situationen noch ein kühler Kopf bewahrt werden kann. Ne? Aber bei Kindern und Jugendlichen ist diese Begleitung halt sehr, sehr wichtig. Ich meine, auch bei uns Erwachsenen, wir sind ja auch froh, wenn da noch Unbeteiligte mit dabei sind, die da mit eingreifen können, wenn wir irgendwie gerade auf 180 sind. Ja, ist ja auch immer sehr hilfreich. Und bei Kindern ist es ja nochmal noch wichtiger, weil die Impulskontrolle bei denen ja noch nicht so ausgeprägt ist, ja, wie bei Erwachsenen. Ja, wobei bei vielen Erwachsenen passt Impulskontrolle auch nicht. Also ich könnte jetzt nicht behaupten, alle Erwachsenen haben mehr Impulskontrolle als Kinder und Jugendlichen. Aber meistens ist es ja so, dass es ein Prozess ist, den man nochmal aktiv erlernen muss. Ne? Wie man seine Impulse, seine Wutanfälle nochmal besser regelt, reguliert, kontrolliert. Und da kann der Trainer oder muss, finde ich, der Trainer auch eine ganz bedeutende Rolle einnehmen.
Was du früher aktiv erlernt hast, früher hört sich auch schon so lange her, so alt bist du ja auch noch nicht, aber ist, du warst ja vor deiner Tätigkeit an der Hochschule in Fulda, hast auch als Jugendbildungsreferent gearbeitet in der Bildungseinrichtung, hast ganz viel in dem Bereich der Erlebnispädagogik gemacht, mit Kindern und Jugendlichen da zusammengearbeitet. Da gibt es sicherlich verschiedene Bereiche, die auch für Fußballtrainer interessant sind. Also mir fallen da direkt ein, Spiele zum Beispiel, gerade in so einer Saisonvorbereitung, jetzt wenn eine Gruppe neu zusammenkommt und sich finden muss, zum Bereich kennenlernen, sie sich gegenseitig kennenlernen, dann vielleicht so der nächste Step, Vertrauens- und Kooperationsspiele. Kannst du da vielleicht mal aus jedem Bereich, so für den Trainer jetzt, der uns zuhört, ein cooles Spiel nennen, was man da machen kann? Fangen wir auch gerne mal mit dem Einfachsten an, also mit dem Kennenlernen. Hast du ein Lieblingsspiel zum Kennenlernen?
So einige. Ja. Jetzt müsste ich tatsächlich gucken, welches ich hier vorstelle, weil es ja auch ein bisschen darum geht, dass solche Übungen auch spielerisch gut gestaltet werden sollten.
Für Kinder ganz wichtig,
ne? Ja. Damit die Kinder da auch gut mitmachen. Also was immer ganz gut ist, weil es auch mit Bewegungselementen verbunden ist. Ja, das ist bei Kindern immer ganz gut, ne? Wenn sie jetzt nicht nur stupide irgendwo sitzen und dann reden, sondern währenddessen sich auch bewegen können. Ja. Da gibt es ein ganz cooles Spiel. Ich meine, die Spiele kann man benennen, wie man will. Ja, man wird viele Methodenhandbücher sehen und die gleiche Übung hat eine andere Bezeichnung. Ja, ich sage mal jetzt Schneeballschlacht-Spiel dazu. Ja, das heißt, die Kinder nehmen dann einen Zettel in die Hand, schreiben da drei Eigenschaften von sich drauf, können auch Hobbys sein, man kann es auch ganz flexibel gestalten, knüllen das Papier zusammen und auf Kommando machen sie eine Schneeballschlacht. Also werfen sie quasi die Papierschnipsel sich gegenseitig zu, heben andere auf, werfen weiter und es geht eine Weile so. Man kann das halt ein bisschen fortführen, so 20 Sekunden, vielleicht 30 Sekunden. Und dann ruft der Trainer halt Stopp und sagt, das oder der Papierschnipsel, der jetzt am nächsten ist, den hebt ihr bitte auf, faltet den wieder auf, lest die drei Eigenschaften und müsst jetzt im Prinzip herausfinden, von wem das ist.
Ah ja.
So, das Gute dabei ist, man wird sicherlich auch so Papierschnipsel haben mit Eigenschaften, die auch auf einen selbst zutreffen können.
Natürlich.
Ich meine, es sind ja meistens so ähnliche Sachen, die geschrieben werden. Ja, und dann kann man das natürlich fortführen und sagen, okay, dann geh doch zu dieser Person und unterhalte dich doch mal über diese drei Eigenschaften mit dieser Person. Warum hat sie das aufgeschrieben? Was sagt das über sie aus? Ja, das könnte eine Möglichkeit sein. Oder das Partnerinterview, das ist auch ganz spannend. Ja, dass dann sie im Tandems sich zusammenfinden und dann stellen sie sich halt vor, machen sich Notizen, dann muss der eine den anderen aber vorstellen. Also, sprich, wenn wir beiden dann Tandem wären, würde ich dich vorstellen und du würdest mich vorstellen vor der Gesamtgruppe. Da kommt man ja auch nochmal ein bisschen rein. Ne? Also das heißt, man muss sich ja in die Person reinversetzen und dann aus ihrer Perspektive berichten. Ne? Also das wären so Übungen, die mir jetzt auf Anhieb einfallen. Klar gibt es zig weitere. Ne? Aber wir belassen es dann mal.
Ja,
bei den Zweien.
Schöne kleine Spiele für die erste Woche, wenn die Mannschaft neu zusammenkommt. Gehen wir in die zweite Woche, dann kennen sie schon ein bisschen besser. Dann können wir sicherlich mal in Richtung Kooperationsspiele denken. Was sind denn da so deine Favorites?
Also was richtig, richtig gut ist, was ich auch sehr gerne mache und ist auch gut umsetzbar, ist die brennende Liane. Man hat so einen riesen Tau, ja, und das schwingt man dann quasi. Da braucht man halt zwei Leute idealerweise, die dann das Seil schwingen. Und die Aufgabe der Kinder ist dann, durch dieses Seil oder unter diesem Seil durchzulaufen, ohne von dem Seil berührt zu werden. Und was dieses Spiel so interessant macht, ist, dass sie erstmal alleine durchlaufen, ohne berührt zu werden. Und dann in Zweierteams und dann in Viererteams und dann potenziert sich das. Dann irgendwann die Hälfte des Teams und dann ganz am Ende alle zusammen. Und wichtig ist, dass sie, während sie da durchlaufen, von dem Seil nicht berührt werden. Denn wenn sie berührt werden, müssen alle wieder rüber.
Ja.
Ja, sprich, wenn der Letzte dann quasi unten durchläuft und vom Seil berührt wird, müssen die anderen, die schon drüben waren, auch wieder rüber. Das sorgt für Frustration, natürlich. Ja, das führt auch bei den meisten auch dazu, dass diese Schuldzuweisungen kommen. Ja, wegen die müssen wir wieder zurück. Ja. Und das ist auch vollkommen normal. Das gehört dazu und das ist ja auch Ziel, ne? Dass man diese Gefühle auch erweckt und ihnen quasi den Umgang damit auch beibringt. Aber am Ende, und das ist nämlich das, was richtig toll ist, am Ende, wenn sie es dann gemeinsam geschafft haben als Team, ist das Gefühl halt noch viel stärker zu sagen, boah, wir haben es geschafft. Wir als Team haben quasi die Aufgabe gemeistert oder gelöst. Mhm. Ne? Das wäre auf jeden Fall eine Übung, die ich immer machen würde. Auch vielleicht in Kombination noch mit anderen Übungen. Kann auch eine Art Parcours mit denen machen, wo es wirklich darum geht, dass sie miteinander kooperieren, im Team dann quasi Aufgaben lösen. Und das könnte ein Element sein von vielen.
Bei dem letzten Bereich, den Vertrauensspielen, da sind wir, denke ich mal, dann schon ein bisschen weiter über das Kennenlernen hinaus. Ne? Was ist da für dich eine sehr geeignete Übung für den Kinderbereich?
Bei Vertrauensübungen ist es ganz wichtig, dass die schon eine Art Team sind. Weil das kann auf jeden Fall nach hinten losgehen. Also wenn man das, je früher man Vertrauensübungen quasi macht oder einführt, umso wahrscheinlicher ist es, dass es scheitert. Ja. Weil man muss erstmal ein Vertrauen, da muss erstmal im Team ein Vertrauen herrschen. Die Kinder oder Jugendlichen müssen sich auch etwas besser kennen und wissen, okay, ich kann mich darauf verlassen, dass der mich fängt, wenn ich mich fallen lasse. Ja, also ein gewisses Grundvertrauen muss schon vorhanden sein. Man kann dann mit diesem Grundvertrauen arbeiten und es nochmal stärken, intensivieren. Und da gibt es halt so, wie gesagt, diese Übungen, wo man sich halt fallen lässt. Ja. Oder was ich bei Kindern eher machen würde, statt die Übung mit dem Fallen, ist, dass sie die blinde Schlange spielen. Was bedeutet, man kann das auch so machen, dass man die Gruppe in zwei teilt. Ja? Alle kriegen eine Maske, die Person, die ganz hinten steht, kann sehen. Ja. Und die sind quasi hintereinander. Die Arme sind immer auf den Schultern des Vorderen. Und die müssen halt quasi einen Weg entlang laufen, natürlich alle blind, nur die Person, die hinten ist, ganz hinten ist, kann sehen und sie lenkt quasi wie vor ihm. So, wie macht er das? Er macht das so, indem er auf die Schulter klopft. Wenn er auf die rechte Schulter klopft, heißt es, sie müssen rechts lang. Wenn er auf die linke Schulter klopft, heißt es, sie müssen links lang laufen. Wenn er auf beide Schultern zweimal klopft, heißt es, stehen bleiben. Und einmal klopfen heißt, weiterlaufen. Und das ist immer ziemlich spannend, weil das natürlich mit vielen Elementen einhergeht. Einmal Vertrauensübung, also das heißt, das Team muss dem Hinteren komplett vertrauen, dass sie nicht gegen die Wand laufen. Gleichzeitig ist es eine Riesenverantwortung für den, der ganz hinten steht. Ja, dass er jetzt 6 Personen vor sich hat, die er quasi anleiten muss. Und das kann man halt im Wechsel machen. Da kann man sagen, okay, man tauscht immer. Das heißt, die Person, die dann hinten stand, steht dann ganz vorne, sodass sie die Person die gleiche Erfahrung macht. Ich sage mal, die Person können auch natürlich Mädchen sein, ja, die dann im Team sind. Also auf jeden Fall ist das ganz gut geeignet dafür, um auch zu verstehen, dass Vertrauen auch mit Verantwortung einhergeht. Dass beides quasi sich gegenseitig bedingen und nicht unabhängig voneinander funktionieren.
Jetzt hast du gerade ganz am Anfang gesagt, der Schuss kann auch nach hinten losgehen bei Vertrauensspielen. Jetzt gibt es ja, es gibt ja logischerweise kommerzielle Angebote, was Erlebnispädagogik angeht. Du hast jetzt ein paar Tipps genannt für Kindertrainer. Siehst du das, sollte das ein Profi machen oder sagst du, mit deinen Tipps kann ich jetzt auch morgen, ich habe keine Ahnung von der Thematik gehabt, habe das jetzt gehört, kann ich morgen am Platz gehen und das machen?
Das sollte auf jeden Fall eine erfahrene Person machen. Das ist ganz bedeutend, weil vor allem eine Person, die schon viele Gruppen begleitet hat und auch schon die Erfahrung mit Gruppen hat und auch Gruppendynamiken erkennt und weiß, wann er welche Übungen oder wann sie welche Übungen platzieren kann, ne? Ist ganz bedeutend. Ich meine, ich sage es meinen Studierenden immer, soziale Gruppenarbeit kann nicht jeder und nicht jede umsetzen. Es braucht schon ein Know-how. Ja? Das heißt, man muss zumindest die Erfahrung haben, ja, wie es ist, wenn Übungen mal nicht klappen, wenn sie mal scheitern. Also man muss cool damit umgehen können, auch adäquat damit umgehen können, die Kinder oder Jugendlichen auch auffangen können, wenn etwas schief läuft. Ja? Und wenn es irgendjemand macht, weil er oder sie denkt, okay, kriege ich hin und es läuft aus dem Ruder, kann die Person die Gruppe nicht mehr einfangen. Und das meine ich mit Schuss nach hinten. Mhm. Denn ein verspieltes Vertrauen wiederherzustellen ist sehr viel herausfordernder, ja, oder sehr viel schwieriger, als Vertrauen von Grund auf herzustellen. Mhm. Ne? Von daher ist es wichtig, dass die Person diese Erfahrung macht. Man kann ja auch Fortbildungen machen, Weiterbildungen machen in Erlebnispädagogik. Ja, und auch da die Erfahrungen von den Profis, von denen halt profitieren. Ja, von daher. Oder man kann sich auch externe Referentinnen hinzubuchen, die diese Übungen machen. Ist meistens auch gar nicht verkehrt, wenn es eine externe Person macht, weil auch die Atmosphäre eine andere ist. Und das weiß ich ja auch aus meiner Arbeit als Bildungsreferent oder Schulsozialarbeiter. Es war immer ein Unterschied, wenn nicht die betreuenden Personen das gemacht haben, sondern externe Personen. Also das heißt, wenn die Lehrkräfte dann bei uns waren, haben wir sie mal rausgeschickt, haben gesagt, na, macht euch eine schöne Zeit. Wir nehmen die Gruppe und machen was draus. Mhm. Ja, und klappt auch viel besser, weil natürlich die Beziehung zu den Lehrkräften auch andere sind. Genauso wie die Beziehung zu dem Trainer auch ein anderer ist. Ja? Das heißt, der Trainer ist immer noch eine Autoritätsperson, die entscheidet, wo es lang geht. Und wenn man dann eine andere Person, eine externe Person hat, die quasi schon eine Art Augenhöhe mit den Kindern aufbaut, ja, bei der Umsetzung der Übungen, können die Kinder aus sich rauskommen, mehr herauskommen. Ja, und sich vielleicht auf Dinge einlassen, auf die sie sich vielleicht mit dem Trainer in dem Moment nicht einlassen würden. Also ja, nicht immer, aber kann tatsächlich dazu führen, dass dann die Hemmschwelle größer ist. Das hat auch mit dem Typus zu tun. Ne?
Ja, haben wir recht viel schon gelernt. Was Zugehörigkeit im Team bedeutet, wie man es herstellen kann. Trotzdem würde ich dich zum Ende der Episode gerne mal fragen, kriegst du das so als Take-Home-Message für unsere Hörer und Hörerinnen? Kriegst du das so auf den Punkt? Kriegst du es in 2, 3 Sätzen? Was sollen die Hörer mitnehmen?
Also Zugehörigkeit geht sehr stark mit Aspekten wie Vertrauen einher, mit Verbundenheit einher. Und vor allem, und das ist ganz bedeutend, es ist identitätsstiftend. Ja. Das heißt, wenn ich einem Team angehöre, identifiziere ich mich, auch wenn Vertrauen, ne, Zusammenhalt, Verbundenheit da ist, dann identifiziere ich mich mit diesem Team auch stark und bin dann auch meinem Team gegenüber loyal und bringe mich auch stark ein. Das heißt, es wird ein Teil von mir. Und wenn wir das fokussieren, wenn wir das schaffen können, ja, dass dann die Einzelnen genau diese Empfindungen spüren, ja, in diesem Team, dann sind wir schon sehr weit.
Ein sehr schönes Schlusswort. Umut, herzlichen Dank, dass du Gast warst heute in unserer Episode beim Kabinengespräch.
Ja, danke für die Einladung
nochmal. Immer wieder gerne. Und an die Hörer und Hörerinnen, ja, bis bald und auf Wiedersehen. Viel Spaß beim Umsetzen. Ciao.
Tschüss.